Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
I have a bit.
MeinSportRadio.de spendet im November für jeden Podcast-Download einen Cent an die Movember Foundation. Alle Infos dazu findest du auf meinsportradio.de/Movember.
Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
Handball ist jetzt Thema hier in der Sportshow auf meinsportradio.de. Wir blicken zurück auf ein volles Programm am Wochenende mit Champions League und Bundesliga. Und unser Experte Sebastian Mühlenhof ist dabei. Hallo Sebastian.
Hallo Malte.
Es gab schon wieder eine Niederlage für den THW Kiel. Die Kieler kassieren eine 26-29 Heimniederlage gegen Celje und haben sich in dem Spiel ja irgendwie auch selbst geschlagen.
Ja, sie haben sich in diesem Spiel wirklich selbst geschlagen. Also man muss sagen, die Abwehr fand ich eigentlich soweit ganz gut. Mit Sicherheit hätte man da auch noch ein bisschen mehr Sattelfestigkeit machen können und mit einem besseren Torhüter noch besser sich präsentieren können. Aber gerade im Angriff haben die zu viele Bälle weggeworfen, zu viele Fahrkarten geschossen, gerade der Ruckraum. Wenn man sich mal anguckt, die Wurfquoten, Nikola Billig 2 von 7 getroffen, Marco Wujen 3 von 8 getroffen, Lukas Nilsson 2 von 6 getroffen, also es sind alles Quoten, die nicht sonderlich gut sind und dann hatte man im Endeffekt am Ende über 26 Fehlschüsse und das ist ja eine Shoot-Efficiency von 50%, also das ist wirklich Wurfeffektivität nicht sehr gut und dadurch hat man sich ja im Endeffekt so ein bisschen den Sieg verbaut, weil gerade in der ersten Halbzeit sah es wirklich sehr, sehr gut aus, führten auch schnell mit 11-8 ging das gut, wirklich sehr, sehr gut los. Das muss man so sagen, die 5-1-Deckung hat auch gut funktioniert, die dann gespielt wurde in der Abwehr. Und ja, dann zweiten Durchgang wurde man nervöser, das hatte man so einen Eindruck, es fiel überhastet, man hat es versucht zu erzwingen, dann auch gerade zum Ende hin, als es dann ja ein Rückstand war, hat man versucht irgendwie mit dem Kopf durch die Wand die Möglichkeiten zu erzwingen und die Torchance zu suchen, das hat wirklich überhaupt nicht funktioniert und so hat man sich im Endeffekt ja selbst im Weg gestanden, hat viele schnelle Abschlüsse gehabt und musste nun mal dann eine Niederlage hinnehmen, 26-29 hieß es am Ende und das ist natürlich ganz, ganz bitter aus Sicht der Kieler, weil Celje ist eine Mannschaft, die jetzt genauso viele Punkte hat wie der THW und im Moment ist THW nur 7. in der Gruppe. 7. Platz heißt, sie würden sich nicht für nächste Runde qualifizieren und das natürlich in Kiel, ja, das ist Drama schlechthin. Also wenn sie Platz 7 wirklich nur erreichen würden, das wäre dann, da wird mit Sicherheit große Köpfe rollen, weil das geht ja gar nicht. Wenn man mal guckt, Celje ist eine gute Mannschaft, auch gar nichts gegen, aber es ist trotzdem eine Mannschaft, die der THW Kiel schlagen muss. Auch wenn es die Celje sehr, sehr gut gemacht haben, dann muss man ihnen auf jeden Fall ganz hoch anrechnen, wie sie sich präsentiert haben. Das war wirklich ganz, ganz stark. Ihr bester Werfer war Jaka Malusch mit 8 Treffern, aber auch Branko Vujovic mit 5 waren wirklich sehr, sehr gut, während auf Seiten der Kieler Niklas Exberg 6 Treffer, bester Werfer war und Christian Zeitz auch mit 5 sehr, sehr gut präsentiert hat. Aber wie gesagt, die Kieler hatten eigentlich nach einem guten Lauf in der Bundesliga, hätten sie das Spiel gewinnen müssen, hatten die Chance dazu, aber sie standen sich selber im Weg.
Und das, obwohl sie ein Heimspiel hatten. Schwieriger hatte es da der Lokalrivale aus Flensburg, der musste binnen 48 Stunden 2 Spiele absolvieren, hat beide gewonnen. Erst die Füchse Berlin geschlagen, wir haben darüber gesprochen am Freitag hier bei uns in der Sportshow auf meinsportradio.de und dann ging es weiter mit dem Flieger nach Weißrussland, nach Brest, wo dann auch gegen den dort ansässigen Club gespielt wurde und am Ende mit 30-28 gewonnen wurde gegen den Meister, gegen HC Brest. Also starker Auftritt der Flensburger trotz der großen Reisestrapazen.
Ja, auf jeden Fall. Das war wirklich, wirklich gut. In der ersten Halbzeit war das wirklich sehr ausgeglichen, das muss man sagen. Die Flensburger konnten sich zwar absetzen, gerade zu Anfang sah das überraschend gut aus, das war man von den letzten beiden Spielen ja gar nicht gewohnt. Da haben sie ein bisschen gebohrt, um in die Spiele reinzukommen, aber diesmal sah das wirklich von Anfang an sehr, sehr gut aus und Brecht hat so ein bisschen gebraucht, um ins Spiel reinzukommen. Der Torhüter war auch nicht ganz so da, aber sie haben immer wieder Möglichkeiten gefunden, gerade über den starken Rastko Stojkovic, den die Flensburger gar nicht in den Griff bekommen haben, haben sie immer wieder Tore gemacht, hat am Ende 6 Treffer, war bester Werfer auf Seiten von Brest. Und dann in der zweiten Halbzeit ging es ein bisschen besser los, dann kam Matthias Andersson auch ins Tor, nachdem in der ersten Halbzeit Kevin Müller im Tor war und 1-2 Bälle gehalten hatte, aber im Endeffekt keine große Quote dafür beigetragen hat. Und ja, Matthias Andersson war dann der Garant in der zweiten Halbzeit, dass man sich absetzen konnte, hat 8 Paraden gehabt, 38% Quote im Endeffekt, weil er nur 13 Tore kassiert hat. Also es war wirklich sehr, sehr gut und hat den Flensburgern viel Sicherheit gegeben, die dann aber zum Ende hin ja noch ein bisschen ins Schwimmen kam, muss man mal sagen. Sie führten dann mit 3 Toren 8 Minuten vor Schluss, hat man gedacht, okay, ja, das könnte jetzt in die richtige Richtung laufen, aber Brecht hat nochmal alles aufgewandelt, hat wirklich nochmal alles reingelegt und kam nochmal ran, aber Sie konnten dann am Ende dann doch wieder nicht an Matthias Andersson vorbeikommen, der dann den entscheidenden Paraden setzen konnte. Und dann hat man dann mit ein bisschen Glück und mit ein bisschen, dann im Ende mit ein bisschen Quäntchen Glück das gewinnen können. 30 zu 28 war es am Ende für sie ein ganz, ganz wichtiger Sieg. Und man hat wieder gesehen, dass Brest eine Mannschaft ist, die mit den Top-Mannschaften mithalten kann. Man hat es ja schon gegen Kiel gesehen, haben sie auch sehr, sehr gut gespielt. Aber hat dann doch am Ende leider ganz, ganz knapp nicht gereicht, weil sie sich einfach zu viele Fehlschüsse erlaubt haben. Wenn man sich mal anguckt, Hampus Wanne hat 7 Treffer geworfen, 100% Wurfquote und auch Andreas Zacharias sind 6 Treffer und 100% Wurfquote. Also haben die beiden einen großen Anteil daran gehabt, dass die Flensburger das Ding gewinnen konnten und 2 ganz, ganz wichtige Punkte mitnehmen im Kampf um ja, eine gute Platzierung in der Gruppe.
Momentan Platz 3, 10 zu 4 Punkte. Sie bleiben dran an den Spitzenteams dort in dieser Vorrundengruppe B an Telekom Veszprém aus Ungarn und an PSG Paris Saint-Germain aus Frankreich. Wir kommen zu den Rhein-Neckar-Löwen, die ein noch heftigeres Mammutprogramm zu absolvieren hatten als die Flensburger. Nämlich innerhalb von 24 Stunden haben die 2 Spiele spielen müssen. Erst mit 29-23 in Leipzig gewonnen. Da gucken wir gleich nochmal etwas ausführlicher drauf. Und dann in Barcelona eine starke Vorstellung gezeigt, 26-26 gespielt. Tolle Sache.
Das war wirklich eine tolle Sache. Das war wirklich ganz, ganz stark. Damit habe ich nicht gerechnet, muss ich ganz ehrlich zugeben, weil es ist allgemein schon schwierig, in Barcelona zu gewinnen, weil sie wirklich sehr, sehr heimstark sind. Und das natürlich dann noch mit den Reisestrapazen und der ja wirklich kurzen Regenerationspause, dass die Löwen das so gut angehen, hätte ich nicht mit gerechnet. Und wenn man sich das Spiel anschaut, führten zwar Barcelona zu Anfang doch relativ früh, wunderte aber eigentlich nicht, weil Barcelona immer eine gute Mannschaft ist, die startet und man so ein bisschen gemerkt hat, dass ja die Löwen noch vielleicht ein bisschen müde waren und ein bisschen gebraucht haben, um ins Spiel reinzukommen, aber sie haben sich dann wirklich gesteigert. Auch Andreas Palicka, der immer wieder gute Paraden hatte, auch am Ende eine wirklich gute Quote hatte und dann seinen Anteil daran, dass man am Ende das Unentschieden holen konnte. Zur Halbzeit ging es dann, stand dann 13-13 und dann in der zweiten Halbzeit ja, da waren die Löwen nochmal das Stückchen stärker. Also sie waren dann sogar in Führung, führten teilweise mit 3 bis 4 Tore in Front. Und das war wirklich sehr, sehr überraschend. Da musste wirklich ja Barcelona wirklich kämpfen, hatten viel dann mit Einzelaktionen versucht, ranzukommen. Ganz stark war der junge Dika Mem, von dem wir noch in den nächsten Jahren viel hören werden, der wirklich ja einer der großen Top-Talente im Handball ist, 8 Treffer am Ende gehabt, während auf Seiten der Rhein-Neckar-Löwen auch 8 Treffer rund Momirinic geworfen hat, der wirklich sehr, sehr gut in Form war, immer wieder gesucht wurde, teilweise vielleicht ein bisschen zu viel, sodass doch der eine oder andere ja, Fehlpass angekommen ist, sodass Barcelona einfache Tore erzielen konnte. Aber trotzdem war das eine ganz, ganz starke Leistung. Sie haben am Ende dann, wie gesagt, 26-26 gespielt. Mit ein bisschen Glück hätte man das auch noch gewinnen können. Aber ich denke, der Punkt ist ganz, ganz viel wert für diese Mannschaft, die sich wirklich aufopferungsvoll gekämpft hat, alles reingelegt hat und ja, man hat das wirklich sehr, sehr gut hingekriegt. Damit habe ich nicht gerechnet. Damit haben, glaube ich, selbst die kühnsten Optimisten nicht gerechnet. Und kann mir schon aus Spaß so sagen, das kann man im Endeffekt ja immer mal machen, wenn sie vor großen Spielen 24 Stunden vorher spielen und dann sich so präsentieren, können ja die Löwen das eigentlich immer wieder hinkriegen.
11-3 Punkte damit weiter in der Verlosung um Gruppenplatz Nummer 1 in der Vorrundengruppe A. Der Champions League kann noch einiges passieren. Und in der Bundesliga, da ist am Tag vorher ja dieser 29-23 Sieg gegen den SCD-HFK Leipzig passiert. Souverän war das, was die Rhein-Neckar-Löwen da gezeigt haben, um sich warm zu spielen für Barcelona, aber letztlich war es auch mehr, denn das war auch ein ziemliches Ausrufezeichen in Richtung Titelverteidigung in der Bundesliga.
Ja, auf jeden Fall. Also man muss sagen, die erste Halbzeit wirklich sehr, sehr ausgeglichen. Da war es sehr dominiert von den Abwehrreihen, die wirklich alles gegeben haben. Jeden einzelnen Zentimeter musste der dort hart erarbeiten. Das war wirklich ein Duell auch auf Augenhöhe in der ersten Halbzeit, aber in der zweiten Halbzeit ja, hat sich Mikkel Appelgren entschieden, sein Tor einfach mal zuzumauern, hat in 20 Minuten hat er 3 Gegentore kassiert und ja, dann ist es dann auch einfach dann entsprechend schwierig, das Spiel noch zu drehen. Es stand dann 27-16 und ja, da war das Spiel dann entschieden. Also das muss man dann so sagen. Sie haben dann noch ein bisschen nachgelassen am Ende hin, haben dann mit dem 7. Feldspieler gespielt, was mich doch sehr überrascht hat, warum man das dann zum Ende hin gemacht hat. Aber vielleicht wollten sie es einfach nochmal unter Wettkampfbedingungen probieren. Hat dann dazu beigetragen, aber dass Leipzig einige freie Dinge aufs leere Tor werfen konnte und so durch mal noch ein bisschen verkürzen konnte. Am Ende stand es, wie gesagt, 29-23. Klar, bessere Torhüter war natürlich Mikkel Appelgren, 16 Paraden, am Ende 47% Quote. Besser Werfer war Alexander Pettersson, der mit 8 Treffern wirklich sehr, sehr gut im Spiel war. Auf Seiten der Leipziger war Niklas Piszkowski mit 4 Treffern und Maximilian Jahnke auch mit 4 Treffern, bester Werfer. Und ja, die Leipziger haben, wie gesagt, sehr, sehr gut gekämpft. Die erste Halbzeit kann ihnen viel Hoffnung geben. In der zweiten Halbzeit ja, da war einfach Mikkel Appelgren zu sehr im Kopf von den Leipzigern drin. Und das war wirklich ganz, ganz stark. Man muss sagen, die Rhein-Neckar-Löwen haben für mich das beste Torhüter-Duo in der Liga und auch eine sehr, sehr starke Abwehr. Also das ist wirklich sehr, sehr positiv. Die Netzniederlage oder die Netzniederlage von den Löwen liegt Anfang September zurück. Also spricht dafür, dass die Löwen wirklich sehr, sehr gut in Form sind im Moment. Muss jetzt natürlich gucken, die Verletzung von Gideon Galeola, der sich in Barcelona verletzt hat am Sprunggelenk. Wenn er lange ausfallen wird, das wird das sehr, sehr spannend zu beobachten sein, weil er wirklich ja der Abwehrchef schlechthin ist und wir hoffen natürlich, dass er nicht zu lange ausfallen wird, aber wenn der mal am Boden liegt, dann ist mit Sicherheit etwas Schlimmeres passiert, deswegen muss man mal gucken, was jetzt die Prognose ist und wie lange er ausfallen wird.
Also Daumen drücken, damit da nichts Schlimmeres dann wirklich ist. Die Rhein-Neckar-Löwen Platz 2 in der Tabelle, momentan 20-2 Punkte, aber nur auf Platz 2, weil die Füchse Berlin schon 2 Spiele mehr absolviert hatten und einen Punkt vor den Rhein-Neckar-Löwen. Damit stehen virtuell zumindest Rhein-Neckar-Löwen schon vorne. Lass uns auf weitere Ergebnisse aus der HBL vom Wochenende gucken. So zum Beispiel auf das Hessen-Derby, das 25. nämlich zwischen der MT Melsungen und der HSG Wetzlar. 29-22 am Ende für die Melsunger.
Ja, genau. Und die Melsungen hatten wirklich einen sehr, sehr guten Torhüter drin. Und das war im Endeffekt der Garant dafür, dass sie das Spiel gewinnen konnten. Nebojša Simić, 18 Paraden, eine Quote von 46%. Und ja, das ist im Endeffekt ein großer Garant gewesen. Und auch der große Grund, warum man gewonnen hat. Weil in der ersten Halbzeit war es ausgeglichen. Es hat so ein bisschen gedauert, bis die ersten Tore gefallen sind. An der siebten Minute stand es erst 2-1. Das war noch sehr, sehr überraschend. Und die Wetzlar haben wirklich sehr gut mithalten können. Sind auch immer wieder in Führung gegangen. So hatten sie rund um die 19. Minute einen 4-0-Lauf und konnten so mit 8-6 in Führung gehen. Aber ja, die Melsungen haben sie davon nicht beeindrucken lassen, sind dann selbst zur Halbzeit in Führung gegangen mit 14-11 und waren in der zweiten Halbzeit sehr, sehr gut dann drin. Zwar kamen die Wetzlarer nochmal ran, dort fehlte Melsungen so ein bisschen das letzte Quäntchen Einsatz. Aber da haben nach einer Auszeit von Michael Roth sind sie wach geworden und haben ja nochmal entsprechend sich aufrappeln können und das Spiel sehr, sehr gut gestalten können. Am Ende 29-22 gewonnen. Das war standesgemäß, erwartungsgemäß, weil wirklich Melsungen jetzt sehr, sehr gut in Form ist mittlerweile. Bester Werfer auf Seiten der Melsunger war Michael Allendorf mit 7 Treffern, während bei den Wetzlarern Maximilian Holz mit 6 Treffern der beste Werfer war. Und Wetzlar kann Hoffnung ziehen aus der ersten Halbzeit, aber gerade in der zweiten Halbzeit konnten sie nicht gegenhalten, die Abwehr war nicht da und man hat vorne dann, wie gesagt, zu viele Bälle verworfen, da war der Torhüter der Melsung einfach zu stark, während man selbst kaum eine Torhüter hatte, Nikolai Weber 6 Paraden, 21%, und auch Benjamin Burisch nach seiner Einwechslung rund um die 44. Minute hat auch nur eine Parade gehabt, also konnte man dort nicht mithalten und dann wird es entsprechend schwierig, in Melsung zu gewinnen.
Melsung jetzt Fünfter in der Tabelle, 17-7, die Punkte aus Beute und am nächsten Donnerstag, da geht es dann für die Melsung gegen die Rhein-Neckar-Löwen. Da darf man dann sehr gespannt sein auf den Ausgang dieses Duells. Der Ausgang zwischen Frisch auf Göppingen und dem SC Magdeburg, das war auch eine äußerst spannende Angelegenheit. Am Ende setzen sich die Magdeburger mit 32-31 ganz knapp durch, behaupten damit Platz 6 in der HBL.
Ja, das war wirklich ein Duell auf Augenhöhe. Man hat es gesehen, das ganze Spiel war es über sehr, sehr knapp. Da muss man sagen, dass die Magdeburger ein bisschen besser ins Spiel angekommen sind, führten dann mit einer 9-5 nach 13 Minuten, sah das sehr, sehr gut aus. Aber dann hat Trainer Rolf Back ein bisschen umgestellt, hat einen Darmgard gebracht, Jens Schöngard, und auch in der Abwehr hat er ein bisschen ausgetauscht, den Innenblock hat dort gewechselt. Da stand Daniel Fontaine überraschenderweise im Innenblock. Aber es hat wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Man konnte sich dort die Halbzeitführung mit 17-15 retten. Und war dann, konnte man ein bisschen beruhigt in Pause gehen, aber die Magdeburger kamen ein bisschen besser aus der Abwehr raus, aus der Halbzeit raus und haben das dann sehr, sehr gut gemacht. Am Ende haben sie das ja glücklich gewonnen, muss man vielleicht sagen, weil es stand 31-31, dann kam nochmal die Auszeit von Benny Wiegert, der dann angesagt hat, wir müssen auf jeden Fall Darmgard werfen lassen, der dann im 1 gegen 1 versuchen sollte. Das hat eigentlich nicht so funktioniert wie aufgezeichnet, weil es dann nochmal einen Freiwurf gab und man fast den Ball noch verloren hätte. Aber dann hat er dann im Fallen das Ding noch reingehauen in die lange Ecke. Das war wirklich in allerletzter Sekunde, glaube ich. Also hätte nicht später werfen dürfen, um dort das richtige Tor zu erzielen. Also da haben sie wirklich gut gemacht. In der 49. Minute haben sie noch ihren Linksaußen Matthias Musche verloren, der rote Karte gesehen hat. Das war aber auch ganz klar zu Recht. Fand ich nicht okay, dass er dann mit dem Schiedsrichter darüber diskutieren musste, weil Tim Knolle war im Wurf, er springt von der Seite in den Wurfarm rein und da kann viel, viel kaputt gehen bei Tim Knolle. Gott sei Dank ist dort nichts Schlimmeres passiert, er konnte wieder aufstehen. Das muss man dann auch glücklicherweise sagen, aber wie gesagt, das Diskutieren fand ich nicht in Ordnung. Man muss auch, wenn man sich mal die Statistiken anguckt, Marcel Schiller, 7 Treffer, bester Werfer, während auf Seiten der Magdeburger Robert Weber und Michael Darmgard mit 7 Treffern bester Werfer waren und auch torhütertechnisch war eigentlich die Göppinger ein bisschen besser mit Primoz Probst, 12 Paraden, zwar eine Quote von 27%, jetzt nicht so stark, aber wenn man das vergleicht mit seinen Kollegen gegenüber, die nur 9 Paraden zusammen hatten, war er eigentlich der bessere Mann, aber ja, den letzten Wurf konnte er halt nicht halten, wobei der auch sehr, sehr schwierig zu halten war.
Und dann nach diesem Duell auf Augenhöhe, was die Magdeburger knapp gewonnen haben, gucken wir noch auf zwei weitere Duelle, die, wo es wirklich bis zum Ende auf Augenhöhe war. Erlangen gegen Lübbecke zum Beispiel, 22-22.
Ja, das war wirklich ein Duell auf Augenhöhe, das muss man auch so sagen. Beide Mannschaften stehen im Moment ein bisschen im Tabellenkeller. Lübbecke steht ja ganz unten bisher, weil sie noch keine Punkte gesammelt haben. Aber sie haben sich sehr, sehr gut präsentiert. Gerade in der ersten Halbzeit konnten sie gut vorlegen. Fliegen noch mit 11-9 verdient in die, mit 11-9 verdient in die Pause. Aber auch in der zweiten Halbzeit waren sie sehr, sehr gut im Spiel und konnten immer wieder in Führung gehen. Teilweise mit 4 Toren beim 11-5 in der 36. Minute kam dann entsprechend die Auszeit von Erlangen, die das dann versucht haben, aber gerade im Angriff wirklich große Probleme hatten, dort entsprechende Tore zu werfen. Eigentlich hatten sie nämlich hinten drin einen guten Torhüter mit Nikolas Katsigianis, der insgesamt 12 Paraden hatte, eine Quote von 36%. Sei gegenüber Peter Tatay hatte 7 Paraden, eine Quote von 25%. Also muss man da sagen, eigentlich waren sie dort besser, hatten nur den klaren Vorteil, aber sie haben halt vorne ihre Chancen einfach nicht genutzt, Bälle weggeworfen, aber auch technische Fehler gehabt. Und dann haben sie sich aber nochmal zum Ende hin reingekämpft, gingen dann sogar nochmal in Vorlage. Dann waren aber die Lübecker da, haben sich wieder rangekämpft und ja, dann hätten sie eigentlich noch zum Ende den Freiwurf kriegen müssen, weil es doch ein klares Foul war, was dort passiert ist. Aber die Schiedsrichter haben dort kein Foul entschieden, sodass es am Ende dann 22-22 ausgeht. Wenn man das Spiel sieht, ist eine gerechte Punkteteilung, hilft zwar beiden Mannschaften nicht wirklich weiter, aber immerhin Punkt gehört, anstatt irgendwie einen Punkt zu verlieren aus Sicht beider Mannschaften.
Und dann gab es ja auch noch das Duell zwischen Lemgo und der GWD Minden, 26-26 am Ende ausgegangen. Lemgo auf Platz 9 und Minden, die orientieren sich ja auf Platz 10, kurz dahinter.
Ja genau, es war das OWL-Duell zwischen den beiden. Haben wir in letzter Zeit nicht mehr so oft gewinnen, weil Minden ja wie gesagt in der zweiten Liga war, wobei sie letzte Saison wieder aufgestiegen waren. Also es war wirklich Duell auf Augenhöhe. Lemgo war in der ersten Halbzeit das bisschen besser, das muss man sagen, hatten einen starken Torhüter drin mit Peter Johannesson, der am Ende 14 Paraden eine Quote von 41% hatte. Und so ging man dann auch mit 12 in die Pause, es war wirklich sehr, sehr gut aus, aber in der zweiten Halbzeit hat man so ein bisschen den Faden verloren. Da kam Kim Sonne dann rein, weil der Torhüter Espen Christensen aufgrund der Verletzung kurz raus musste und hat das wirklich sehr, sehr gut gemacht. Hat die ersten drei Bälle gehalten und es so seinen Vorderleuten ermöglicht, auch ranzukommen, sogar in Führung zu gehen. Konnte sogar auf 2 Tore davonziehen. Ja, und dann war es dann wirklich dann auf Augenhöhe zum Ende hin. 26-24 stand es, wie gesagt, dann für die Mintener, aber der TBV hat sich nochmal rangekämpft, hat wirklich ja alles aufbringen müssen und hatten dann noch ein bisschen Glück, dass Dali Bododa die freie Chance nicht nutzen kann zum entscheidenden Siegtreffer, sondern dass der Torhüter Johannesson wirklich da ist, den Ball halten kann und so, dass man selbst dann die Chance nutzen kann, wenn zum 26-26 zu treffen hat, war mit Olpe schnell geschaltet, weil das Tor auch leer war. Mintner war nämlich in Unterzahl und hat man so das 26-26 geworfen. Dann konnten die Mintner, die zwar nochmal den Ball hatten, keine Möglichkeit mehr finden, aufs Tor zu werfen, sodass am Ende dann 26-26 ist. Für den TBV war, wie gesagt, haben sich ein bisschen mehr gefreut, weil es vielleicht dann zum Ende hin ein bisschen glücklicher war, weil eigentlich Mitten doch sich besser präsentiert hatte, aber es ist auch eine gerechte Punkteteilung. Bester Werfer auf Seiten der Mittener war Dali Bododa mit 6 Treffern, während bei der TBV zwei Leute beste Werfer waren. Christoph Teuerkauf 5 von 5 getroffen und auch Tim Sotor 5 Treffer geworfen. Also gerechte Punkteteilung im Ostwestfalen-Derby. Beide stehen im Moment wirklich sehr, sehr gut da. Gerade beim TBV hatte man davor vor der Saison nicht mitgerechnet, aber sie machen wirklich viel, viel Freude. Sie müssen, ich glaube, nur ein bisschen steigern in der zweiten Halbzeit, weil das jetzt schon zum wiederholten Mal so ein bisschen das Schwächephase war, dass man gerade im Angriff dort keine vernünftigen Lösungen gefunden hat.
Also die HBL spannend momentan. Wir werden natürlich dranbleiben hier auf meinsportradio.de, werden darüber berichten, über die HBL, aber auch über die Champions League hier bei uns im Programm live und als Podcast. Sport auf die Ohren rund um die Uhr hier auf meinsportradio.de. Vielen Dank an Sebastian Mühlenhof.
Das meinsportradio.de Bundesliga-Tippspiel. Tippe die Spiele der Fußball-Bundesliga und gewinne. Nach Saisonende winkt ein Jahresabo von 11 Freunde oder No Sports. Und jeden Spieltag hast du die Chance auf das aktuelle Heft von 11 Freunde und No Sports. Plus ein Überraschungsgoodie. Das Bundesliga-Tippspiel auf meinsportradio.de. Mach jetzt mit. Alle Infos und Teilnahmebedingungen findest du auf meinsportradio.de/Tippspiel.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.